Ja, vielen Dank für das Einleiten in das Thema durch das Musikteam und die Lieder. Der Lobpreis der Hanna. Vielleicht gar nicht so ein typischer Text, den wir jetzt erwartet, so an Weihnachten oder kurz vor Weihnachten in der Adventszeit. Der Untertitel zu dieser Predigt, den nenne ich Aus der Krise zum Wegbereiter für den Messias. Und ich komme gleich vom Ziel her. Mein Wunsch ist es für mich persönlich und für uns alle, die wir heute auf Gottes Wort hören, dass Gott uns aus dem rausholen kann, wo wir gerade in der Situation sind, dass wir auch Werkzeuge für ihn sein können, um für andere ein Wegbereiter sein zu können in dieser Weihnachts- und Adventszeit für den Messias, der gekommen ist und der wiederkommt. Lobpreis der Hanna. Ein bisschen sind wir gerade schon mit hineingenommen worden in die Situation von der Hanna. Und am liebsten würde ich uns jetzt alle einpacken ins Flugzeug und dann, dass wir gemeinsam dahin fliegen, wo das Ganze stattgefunden hat, dort nach Shiloh. Wer war schon mal dort in Shiloh? Wenn man Israel besucht hat, dann waren wir noch lange nicht in Shiloh, ja? Aha, ja, ich sehe schon. Ja, das ist gar nicht so einfach, denn Shiloh liegt ja mitten in diesen sehr spannenden Gebieten, Westjordanland. Und man muss dorthin, wenn man heute mit der Reisegruppe hinfährt, meistens mit einem gepanzerten Bus. Oder man weiß, wie es geht und dann kann man auch ein bisschen, ja, je nachdem muss man sich ein bisschen informieren und dann kann man auch mit dem Auto mal hinfahren unter bestimmten Umständen. Auf jeden Fall gibt es diesen Platz, aber die gute Nachricht ist, man muss nicht erst mit dem Auto hinfliegen, sondern das ist echt eine innovative Stelle. Die haben unter www.ashilo.co.il/in Drohnenaufnahmen gemacht und man kann richtig diesen ganzen Platz sich mit der Drohne sozusagen, mit Drohnenaufnahmen da angucken und kann da reinfliegen und mal diesen Platz da angucken, diese paar Quadratmeter, wo wahrscheinlich oder so wie archäologisch belegt früher die Stiftshütte gestanden hat. Und die helfen einem auch, indem sie nämlich mal ein paar Modelle, ein paar 3D-Modelle aufzeigen, wie hat das Ganze wahrscheinlich ausgesehen. Dieser Platz war die erste Stelle, wo Israel Gott angebetet hat im Land. Dort hat sich die Stiftshütte niedergelassen und wir sehen hier schon, so wird es auch sich vorgestellt, dass irgendwann mal diese Stoffe, die quasi außenrum gespannt wurden, um das Heiligtum Allerheiligste ersetzt wurden durch Mauern. Und wahrscheinlich war dann das hier vorne, dieser Vorhof der Frauen, wo die Frauen dann zum Gebet hinkommen konnten. Und das führt uns hinein in den 1. Samuel Kapitel 1 und 2, wo die Geschichte von der Hanna uns berichtet wird. Wir haben es gerade schon gehört, Hanna aus der Krise. Sie war in einer schweren persönlichen Krise, in einer schweren persönlichen Not. Hier steht in dem Text, der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Für eine Frau zur damaligen Zeit, die keine Kinder bekommen konnte, ein ganz großes Elend. Und besonders dann noch, wie es in ihrem Fall war, wenn dann der Mann noch eine zweite Frau hatte und die viele Kinder hat und die dann auch nicht nur sie bemitleidet, sondern sie piesackt und sie ärgert und sagt, hä, du, da kriegst keine Kinder und so weiter. Und jedes Jahr, wenn sie nach Shiloh kamen, dreimal im Jahr eigentlich, die Wallfahrtsfeste, wo Israel zu dem heiligen Ort pilgern musste, sollte, so war es in den 5 Büchern Mose festgelegt. Wer weiß, die drei großen Wallfahrtsfeste von Israel? Weihnachten, Ostern und Pfingsten? Nein, okay, welche waren die? Aber so ganz, 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 ganz weit weg sind wir gar nicht davon. Pessach, genau, also Ostern, das passt schon richtig gut. Pessach war eins der großen Wallfahrtsfeste. Was noch? Was war das? Sukkot, genau, das Laubhüttenfest. Wer hat's gesagt? Super. Jawohl, Sukkot, das Laubhüttenfest, das war jetzt gerade das Fest der Nationen. Da warten wir noch drauf, auch auf die messianische Erfüllung für dieses Fest. Genau, das gefeiert wird. Jetzt im Oktober wurde es gefeiert. Und das dritte. Richtig, Shavuot. Und Shavuot ist heute das, wo wir Pfingsten feiern. Das war damals, warum alle Juden versammelt waren, sozusagen in Jerusalem. Und das Spannende, also können wir jetzt eine extra Predigt vielleicht mal machen über die jüdischen Feste, das Spannende, wie sich das erfüllt hat, was dort an Pfingsten, an die Erstlingsfrüchte der Gemeinde, die dadurch den Heiligen Geist kamen, die 3000 Leute und so weiter, diese Parallelen, die Gott in der Heilsgeschichte in Israel verankert hat, so spannend, ja. Auf jeden Fall die drei großen Feste, zu denen sie
nach Shiloh gekommen sind. Ich nehme mal an, es war dann das Passafest. Das wird uns nicht genau gesagt, welches Fest es war, aber sie gingen dahin und dann haben sie eben das Opferlamm geschlachtet und deshalb weist es auch ganz stark auf Passa hin und haben das in der Familie gegessen. Und dann heißt es hier, naja, sie hat von ihrem Mann wenigstens den doppelten Anteil bekommen. Er hat sie so lieb, die Hannah, und er hat versucht, sie zu trösten, aber die Krise, die Not von ihr, das ständige Piesacken ihrer sozusagen der zweiten Frau, das hat sie wirklich in die Depression, in die tiefe Not hineingeführt. Und das Erste, was wir lernen dürfen, wo uns Hannah ein Vorbild sein darf in der Krisenzeit, in der größten Krisenzeit ihres Lebens, in der nicht mal ihr Mann sie trösten konnte, ist, dass sie den richtigen Schritt getan hat. Dass sie die Hilfe gesucht hat bei dem, der wirklich helfen kann. Dass sie nicht daran hängen geblieben ist und gesagt hat, du Gott, warum hast du meinen Mutterleib verschlossen? Wie oft passiert es heute, dass wenn Menschen, wenn ich selber in der Krise bin, Krankheit oder was auch immer das ist, Krankheit, die tief hineinführt, auch in Leiden, und da möchte ich gar nicht so schnell drüber weggehen, es liegt uns menschlich so nahe, dass wir dann eher in die Anklage kommen, eher hadern mit Gott, als dass wir das tun, was Hannah hier tut. Und deshalb darf sie uns hier ein Vorbild sein, dass sie zu Gott kommt und Gott ihre Not klagt und bei Gott ihre Hilfe sucht. Und sie kommt nach dem Essen und sie ist innerlich so bewegt, so auf Gott konzentriert. Das heißt hier, dass sie ihr Herz vor Gott ausschüttet, aber ohne, dass sie einen Ton von sich gibt, sondern dass sie ihre Lippen bewegt, aber man nichts hören kann. Eli, der hohe Priester, der hier sitzt auf seinem Stuhl und das Ganze beobachtet, dass das alles ordentlich läuft, der hohe Priester, er guckt sie an und denkt, die hat zu viel getrunken. Passafest muss man wissen, da ist jüdische Tradition, dass man mindestens 7 Becher Wein trinkt, zumindest bei den Orthodoxen. Also ja, so deshalb liegt es vielleicht ein bisschen nahe, dass er eben sagt, hey, ich glaube, du hast zu viel getrunken, geh doch und guck mal, dass du deinen Rausch los hast und dann kannst du wieder kommen. Er sagt, nein. Sagt sie, nein, 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 ich habe nicht zu viel getrunken. Mein Herz ist so betrübt. Ich schütte gerade so mein Herz aus vor Gott. Und es zeigt uns, wie tief, wie abgrundtief diese Not war, diese Krise, in der sie gesteckt ist. Und was sagt er zu ihr? Dann geh jetzt hin in Frieden. Der Gott Israels gewähre dir deine Bitte, die du an ihn gerichtet hast. Und was hat sie Gott gesagt? Sie hat Gott nicht nur ihr Leid und ihr Elend gesagt, sondern wir erfahren es später, sie hat Gott ein Versprechen gegeben. Sie hat Gott so viel Vertrauen entgegengebracht, dass er in ihrem Leben das von den Umständen her Unmögliche möglich machen kann. Sie hat das getan, was wir lernen können von Männern des Glaubens, wie auch in Abraham. Sie hat Gott geehrt mit Glauben. Darin das zweite Vorbild, das sie sein kann. Sie geht zu Gott, sucht bei ihm die Hilfe, schüttet ihr Herz bei Gott aus. Und dann schüttet sie nicht nur aus, sondern sie ehrt Gott mit Glauben. Sie vertraut Gott. Es gibt einen schönen Spruch, da heißt es, wenn Gott etwas Großes vorhat, dann startet er mit einer Schwierigkeit. Und wenn Gott was ganz, ganz Großes vorhat, dann startet er mit einer Unmöglichkeit. So war es auch bei Hannah. Eine Unmöglichkeit. Der Mutterleib verschlossen. Sie kann keine Kinder bekommen. Und dann hat sie erlebt, wie Gott das Unmögliche möglich gemacht hat. Gott hat es geschenkt, dass sie schwanger geworden ist. Sie hat einen Sohn bekommen und sie nennt diesen Sohn wie? Samuel, jawohl. Wer weiß, was Samuel übersetzt hat? Das heißt ja, auf Hebräisch heißt es eigentlich Schmuel. Was heißt es übersetzt? Ja, von Gott erbeten, nicht ganz, sondern Schmuel ist das Wort verhören, von Gott erhört. Gott hat meine Bitte gehört. Er hat, und jetzt sehen es alle, nicht nur meine Schande weggenommen, sondern er hat mein Gebet erhört. Es ist der lebendige Gott, der in meinem Leben das Unmögliche möglich gemacht hat. Schmuel. Das ist die Botschaft von diesem Sohn. Und jetzt kommt der dritte Schritt, wo Hannah mir ein Riesenvorbild ist. Hannah hat das bekommen, auf was sie so lange gewartet hat. Um jetzt was zu tun? Diesen Sohn zu entwöhnen und dem Herrn zu bringen. Wow! Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr auch schon mal Gott was versprochen habt im Gebet. Wenn du das und das, dann das und das. Ich weiß nicht, wie es euch dann ging, wenn ihr dann vielleicht irgendwann das Gewissen geschlagen habt und ihr dann dahin gekommen seid, dass ihr gesagt habt, doch jetzt muss ich das, was ich versprochen habe, auch erfüllen, hier gehorsam sein. Ich weiß nicht, ob ihr das dann mit fröhlichem Herzen getan habt und Gott die Ehre gegeben habt und Gott gelobt habt, indem ihr dann das wieder sozusagen geopfert habt, was ihr bekommen habt. Und darin ist mir die Hannah so ein Vorbild. Ich weiß nicht, wie es mir gegangen wäre. Und nur wenn ich mal in Berührung komme mit Ehepaaren, die keine Kinder bekommen können heute auch, und was da für eine Not dahinter stecken kann und wohin das führen kann. Und dann, ich kann mir ja nur von außen rein denken, wenn man sich das erahnt, dann kriegen die ein Kind oder kriegt sie ein Kind, die Hannah, und dann gibt sie das ab. Und wie sie das abgibt, wie das hier beschrieben ist, das ist zum Staunen. Sie bringt das Todah-Opfer, das Lobopfer im Hebräischen, und sie tut hier mehr wie das, was eigentlich vorgeschrieben ist. In Vers 24, in Kapitel 1, wird es beschrieben, was sie bringen muss. Und das, was sie bringt, wenn man das vergleicht mit dem, was sie eigentlich als Todah-Opfer bringen muss, dann sieht man, es ist mehr. Es ist ein größeres Lobopfer wie das, was eigentlich vorgeschrieben ist. Sie schlachten diesen Stier und sie bringen den Knaben zum Eli. Und in Vers 26 heißt es dann, und sie sprach, ach mein Herr, so wahr deine Seele lebt. Mein Herr, ich bin die Frau, die hier stand, um zu dem Herrn zu beten. 1. Samuel 1:26 folgende. Ich habe um diesen Knaben gebeten. Und nun hat mir der Herr meine Bitte gewährt, die ich an ihn gerichtet habe. Darum übergebe ich ihn auch dem Herrn. Alle Tage seines Lebens sei er dem Herrn übergeben. Und er betet dort den Herrn an, heißt dann hier. Das wird dann Eli gewesen sein. Und jetzt kommt der eigentliche Lobgesang, um den es heute gehen soll. Und zwar ist es normal, auch so üblich, dass derjenige, der dann bei diesem Todah-Opfer, der Gottes Rettung oder Beistand erfahren hat, dann vor der ganzen Gemeinde erzählt, was Gott an ihm getan hat. Und das passiert hier. Und dann gehen wir jetzt gleich rein. Bevor wir da reingehen, möchte ich aber noch eine kurze Brücke schlagen zu dem, was heute dort ist an dieser Stelle. Vielleicht hatten Sie manchen schon entdeckt, es gibt da so ein ganz besonderes Gebäude. Und das sieht dann, wenn man näher kommt, so aus. Das ist jetzt so ein Visitor Center, wo die echt Hammer, wenn man da sitzt, das ist wie so ein Kinosaal. Und die können auf diese Glasscheiben, wenn man da rausguckt, den Film, die Geschichte projizieren, die hier abgelaufen ist. Zum Beispiel gerade die Geschichte von der Hannah, wie sie kommt. Aber auch dann die anderen Geschichten, die in Shiloh abgelaufen sind. Und man kann quasi auf den Grundmauern, auf die man runter sieht, auf diesen Film sehen, der da gespielt hat. Total beeindruckend. Und dann erzählen sie die Geschichte, wie die zu diesem Teil gekommen sind. Haben sie gesagt, ja, es gab da noch eine Frau, die kein Kind bekommen konnte, aus den USA. Und die kam zu ihrem Pastor, und es hat sich zugegeben ein bisschen charismatisch an, aber der hat zu ihr gesagt, was sie denn tun soll, wenn sie kein Kind kriegt. Dann sagt er, also er hat jetzt einen Rat für sie, sie soll mal nach Shiloh fahren, wie die Hannah, und dort beten, dass sie doch ein Kind kriegt. Und hat sie gemacht, tatsächlich, ist nach Shiloh geflogen, hat dort gebetet, und tatsächlich hat sie es auch erlebt, dass sie dort einen Sohn bekommen hat. Auch sie hat ein Gelübde getan, nämlich, Sie war eine reiche Frau, Millionärin. Wenn sie einen Sohn bekommt, dann gibt sie nicht den Sohn her, aber einen Teil von ihrem Vermögen. Und deshalb gibt es jetzt dieses Visitor Center hier mit mehreren Millionen, wo man jetzt sozusagen dann hineingeführt werden kann in die Geschichte von dem, was dort passiert ist. Also, kleine Episode. Bis heute wirkt Gott Wunder zum Staunen, auch dort vor Ort. Jetzt aber hinein in das Wunder, das dort bei der Hannah geschehen ist. Ich lese uns 1. Samuel, Kapitel 2, Verse 1 bis 10. Und Hannah betete und sprach: Mein Herz freut sich in dem Herrn, mein Horn ist erhöht durch den Herrn, mein Mund hat sich weit aufgetan über meine Feinde, denn ich freue mich in deinem Heil. Niemand ist heilig wie der Herr. Ja, es ist keiner außer dir und es ist kein Fels wie unser Gott. Redet nicht viel von hohen Dingen, Vermessenes gehe nicht aus eurem Mund, denn der Herr ist ein Gott, der alles weiß. Und von ihm werden die Taten gewogen. Der Bogen der Starken ist zerbrochen, aber die Schwachen haben sich mit Kraft umgürtet. Die Satten haben sich um Brot verkauft, aber die Hungrigen hungern nicht mehr. Ja, die Unfruchtbare hat 7 geboren und die vielen Kinder hat ist verwelkt. Der Herr tötet und macht lebendig. Er führt ins Totenreich und führt herauf. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt, aber er erhöht auch. Er erhebt den Geringen aus dem Staub. Aus dem Kot erhöht er den Armen, damit er sie sitzen lasse unter den Fürsten und sie den Thron der Herrlichkeit erben lasse. Denn die Grundfesten der Erde gehören dem Herrn. Und er hat den Erdkreis auf sie gestellt. Er wird die Füße seiner Getreuen behüten, aber die Gottlosen verstummen in der Finsternis. Denn der Mensch vermag nichts aus eigener Kraft. Die Widersacher des Herrn werden zerschmettert werden. Er wird über sie donnern im Himmel. Der Herr wird die Enden der Erde richten und wird seinem König Macht verleihen und das Horn seines Gesalbten, Klammer auf, Messias, Klammer zu, erhöhen. Soweit der Lobpreis der Hannah. Was mich beeindruckt bei diesem Lobpreis der Hannah, ist, wie sehr dieser Lobpreis auf Gott konzentriert ist, was er daraus lernen konnte und können. Und ich, hier, wenn man den Vers 1 allein anschaut, mein Herz freut sich in dem Herrn. Moment, sie hat gerade ihren Sohn hergegeben, ja? Mein Herz freut sich in dem Herrn. Mein Horn ist erhöht durch den Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan über meine Freunde, denn ich freue mich in deinem Heil. Wann hast du dich das letzte Mal so richtig an oder über deinen Herrn gefreut? So richtig über ihn gestaunt. Es gibt diesen schönen Vers, wo es heißt, Danken kommt vom Denken. Und das ist eine Not, die ich gerade auch für mich selber persönlich erlebe. Und oft ist ja in der Voradventszeit so, ja, wir, und das finde ich herrlich, die schönen Lieder, die wir heute Morgen gesungen haben, die uns helfen können, da ein bisschen reinzukommen in das. Aber so viel Trubel, so viel Nachrichten und das muss noch erledigt werden und den sollte ich noch besuchen und die Karte sollte ich noch schreiben, ach, die Geschenke für die Kinder oder was auch immer. In der Firma alles, was noch erledigt muss, was man denkt, es gibt kein neues Jahr mehr, jetzt muss es noch sein. Und man ist so beschäftigt und so abgelenkt, dass man nicht dahin kommt, mal drüber nachzudenken, was Gott dir und mir geschenkt hat. Man ist so in dem Trubel drin, dass man sich keine Zeit nimmt, mal wieder sich so richtig an dem zu freuen, was Gott mir geschenkt hat. Sie geht hinein in den Lobpreis. Niemand ist heilig wie der Herr. Ja, es ist keiner außer dir. Und es ist kein Fels wie unser Gott. Auch in diesem Lobpreis ist die Frage, wenn wir dieses Wort lesen, lassen wir es an uns heran, haken wir es ab als irgendwelche Wahrheiten? Oder sind es Verse, die uns persönlich bewegen, persönlich berühren. Für mich war es in der ganzen Corona-Zeit immer wieder ein Bild, das mir so geholfen hat. Unser Gott ist ein Fels. Bei allem, was plötzlich an äußeren Rahmenbedingungen sich geändert hat, weggebrochen ist, bei allem, was im Fluss ist, auch bis heute durch einen Krieg, der ausbrach, wo man dachte, wir leben in einer Zeit, da kann so etwas in der Dimension, sind wir doch viel weiter eigentlich und so weiter. Auch jetzt Wirtschaftskrise, Gas weg und so weiter. Was hält? Was ist der Fels, auf dem ich stehe, der mein Ruhepol ist? Hannah hat es erlebt in ihren Krisen. Das ist der, auf den ich mich verlassen kann, auf dem ich stehen kann. 1. Korinther 10, Vers 4 zeigt uns noch tiefer, wer der Fels ist, der wahre Fels. Der Fels, der ihnen folgte, war Christus. Ist Christus dein Fels? Ist er mein Fels und führt die Freude über das, was Jesus für mich ist, mich neu zur Anbetung? Was ist denn nochmal Anbetung? Wine sagt, die direkte Anerkennung Gottes in seinem Wesen, in seinen Eigenschaften, in seinen Wegen, in seinen Ansprüchen. Gott zu ehren für das, was er ist oder wie er ist. Zugegeben, dazu muss man ihn kennen oder, so geht es mir in meinem Leben, ihn immer wieder besser kennenlernen. Und hier nimmt uns Hannah mit ihrem Lobpreis mit hinein. Und sorry, wenn ich euch jetzt noch was mitgebe. Und das ist ja immer so die Sache in den Gottesdiensten. Dann gibt man den Leuten für die neue Woche was mit. Ja, okay. Wenn man eh schon keine Zeit hat in der Adventszeit, eigentlich zur Ruhe kommen und zur Besinnung. Aber jetzt gebe ich es euch halt trotzdem mit. Weil ich selber davon überzeugt bin und oft davon profitiert habe, solche Zeiten zu haben. Sich neu bewusst zu machen, wer der Herr ist, für was er steht. Und hier den Text nochmal zu nehmen von der Hannah und mal die Eigenschaften Gottes rauszuschreiben. Und er ist ja nicht nur so für die Hannah, er ist ja auch so für dich und für mich, dieser allmächtige Gott. Und dann sich Zeit zu nehmen. Ich weiß nicht, wie ihr es macht in euren persönlichen Gebetszeiten. Aber sich wirklich mal Zeit zu nehmen, zu sagen, so, Adventszeit, 24 Tage. Gibt es vielleicht sowas Advent-Challenge? Jetzt haben wir ja schon den vierten, beziehungsweise fünften ist heute schon. Aber vielleicht gibt es sowas, wo ihr sagt, so, was ist heute? Der vierte. Oh, sorry. Heute ist der vierte. Der fünfte ist morgen, danke. Genau, guck, ich bin auch schon voll durcheinander. Also, heute ist der vierte. Also, dass man sagt, jeden Tag im Advent, wenn ich eine Türle aufmache, dass ich sage, so, 24 Eigenschaften Gottes, jeden Tag sich Zeit zu nehmen, Gott für eine Eigenschaft von ihm zu danken. Für das, was er ist für mich. Und zu erleben, wie das, was Hannah hier erlebt hat, auch in unserem Leben passieren kann. Dass über diesem Lobpreis, ich habe jetzt hier mal einige dieser Eigenschaften aufgelistet, was Gott ist, wie über dem, dass wir Gott anbeten, für das, der er ist, Gott uns plötzlich die Augen öffnet. Uns rauszieht aus dem, was wir selber in Krisen, wo wir stecken, und uns seine Herrlichkeit ganz neu öffnet. Und ich kann jetzt nicht auf jeden Punkt eingehen aus Zeitgründen. Ihr dürft es selber auch gerne nochmal erarbeiten. Aber ich möchte auf eine Sache eingehen, die uns jetzt noch so richtig hineinführt in Weihnachten. Über der Anbetung Gottes, über dem, was Gott für Hannah ist, öffnet Gott ihr einen Blick für seine Gedanken und für seine zukünftigen Pläne. Der letzte Vers, den lese ich uns gerade nochmal vor, da heißt es, der Herr, die Widersacher des Herrn werden zerschmettert werden, er wird über sie donnern im Himmel, der Herr wird die Enden der Erde richten und wird seinem König Macht verleihen und das Horn seines Gesalbten erhöhen. Was Hannah hier sagt in einer Zeit, wo es noch gar keinen König gab in Israel, es war auch noch keine Aussicht darauf, dass ein Königtum eingerichtet wird in Israel, und Es ist die allererste Stelle in der Bibel, wo das Wort Messias vorkommt überhaupt. Über ihrem Lobpreis gebraucht Gott diese Hanna quasi als Prophetin, als eine, die schon Einblick haben darf in das, was Gott zukünftig tut. Und spannend ist, wenn man das wäre eine zusätzliche Aufgabe, wenn man diesen Lobpreis von der Hanna vergleicht mit dem Lobpreis von David ganz am Ende vom 2. Samuelbuch, 2. Samuel 22 und mit dem Lobpreis der Maria, dann merkt man, dass die voneinander gewusst haben. Voneinander, ich will nicht sagen abgeschrieben haben, die hatten es vielleicht noch nicht schriftlich, aber voneinander gelernt haben im Lobpreis von Gott. Deshalb gehört die Hanna in der jüdischen Tradition zu einem von den 7 Prophetinnen im Alten Testament. Und das finde ich der Hammer, wie Gott die Hanna gebraucht. Aus ihrer Krise, aus dem Drehen um sich selber, um ihr Leid und Elend, dass sie kein Kind bekommen kann, ihr dadurch, dass sie zu Gott kommt, ihr Anliegen zu Gott kommt, dass sie den sozusagen den Mut hat, das abzuladen bei Gott, ihre Krise bei ihm zu lassen und dann hineinzukommen, neu Vertrauen zu fassen, dass Gott das Unmögliche in ihrem Leben möglich machen kann. Und dann erlebt sie das, betet Gott darüber an und er gebraucht sie als Wegbereiterin, als Prophetin hin auf den Messias. Das wäre mein Wunsch für mich persönlich in dieser Adventszeit und ich gebe es euch auch als Anliegen so mit, dass wir bereit sind, bei Gott das abzulegen, was scheinbar so wichtig ist, was uns bedrängt, was uns Not und Sorge und Krise macht, bei ihm die Hilfe suchen und über dem dahin kommen, dass wir frei werden, wieder zu staunen über ihn, über Jesus, der gekommen ist für uns und der wiederkommen wird. Und das, wo unser Herz voll ist, davon reden wir weiter. Auch in dieser Advents- und Weihnachtszeit. Und es ist die Möglichkeit, auch hier wieder Menschen in besonderer Weise zu begegnen. Aber es fängt bei uns an, ob wir ausgerichtet sind auf unseren Herrn. Dass er uns gebrauchen kann als Werkzeuge auch für unsere Nachbarn und die Freude um uns her, die ihn nicht kennen. Und ein Vers, den greife ich in besonderer Weise raus, weil er mir nochmal so geholfen hat. Das ist dieser zweite Teil von Samuel 2, Vers 3. Man müsste eigentlich auf den ganzen Vers eingehen, aber ich gehe jetzt nur auf den Mittelteil ein. Der Herr ist ein Gott, der alles weiß. Dieser Teilvers, der hat mir ganz viel geholfen in diesem Jahr. Anfang des Jahres hatte ich mich mit diesem Text schon intensiv beschäftigt. Und ich habe mal ein Akrostikon gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ein Akrostikon ist. Man nimmt so immer den ersten Buchstaben und schreibt mal den Buchstaben nach auf, was einen bewegt. Das hat mir geholfen in der Situation meiner Krise, meiner Bedrängnis, Jahresanfang, keine Visa, nicht wissen, wie es finanziell weitergeht in der Corona-Krise mit dem Werk, keine Aussicht auf meinen Langzeitmitarbeiter und so viel, was da reingebrochen ist, wo ich dann wirklich meinen Mitarbeitern in der Betriebsversammlung Anfang Februar gesagt habe, Leute, ich weiß nicht, wie es durch dieses Jahr gehen soll, nach allen Vorzeichen, die wir haben. Aber ich muss es auch gar nicht wissen. Das ist wichtig. Wir haben einen Herrn, der alles weiß. Und darin neu zur Ruhe zu kommen, da neu alles abzugeben, was mich jetzt gerade bewegt und beschäftigt, das ist das, was der Schlüssel ist, wie er mich neu frei machen kann. Die Wunder in meinem Leben wirken kann. Und das kann ich bezeugen nach diesem Jahr. Er hat durchgetragen, auch trotz Mitarbeiterschwächen. Er hat durchgetragen, finanziell. Er hat durchgetragen, dass der Dienst in Marlott weiter erhalten werden konnte. Und wir haben Wunder erlebt, auch bei uns in Meißenbach. Ich habe es vorher berichtet. Und jetzt lade ich ein, euer persönlicher Akrostikon zu machen. Ich weiß nicht, was euch gerade bewegt. Aber du darfst wissen, der Herr ist ein Gott, der alles weiß. Er weiß um deine Angst. Er weiß auch um deine vielleicht Lieblosigkeit, die du erlebt hast und der du gerade haderst, dass irgendjemand mit dir umgegangen ist, was dich schmerzt, was dich auch bedrückt, so war es bei der Hannah, dass sie gefangen genommen hat. Er weiß um Leid, das vielleicht in deinem Leben da ist. Vielleicht auch Einsamkeit. In der Corona-Zeit ganz schlimm. Vielleicht auch Sorgen. Der Herr ist ein Gott, der alles weiß. Diese Wahrheit neu an sich ranzulassen, in sein Herz, das hat mir geholfen, neu frei zu werden, um überhaupt in das Danken und in das Loben mit einzusteigen. Es gibt diesen schönen alten Vers, vielleicht kennen den manche, Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Wie viel Zeit nehme ich mir? Das möchte ich uns mitgeben und auch mir mitnehmen in dieser Adventszeit. Zum Gebet, zur Anbetung über den, was ich habe. Was mir auch hilft, ist die zweite Frage. Welchen Raum nehme ich mir? Also nicht nur zeitlichen Raum, sondern mir hilft es oft dann zu sagen, so, jetzt habe ich heute mal ein Stündchen irgendwo zwischendrin, zwischen Familie, Beruf und was wir sonst so Gemeinde alles haben. Was mache ich jetzt? Wenn ich dann in mein Büro reingehe, dann sehe ich nur wieder noch mehr Zettel und Sachen. Dann brauche ich irgendwo einen Raum, einen Spaziergang, irgendwo, wo ich rausgehe. So wie Hannah den Raum genommen hat und dort in Shiloh an diese Mauer ging und einfach mal ganz bewusst diesen Platz genutzt hat, um alles abzuladen. Welchen Raum nehme ich mir? Oder vielleicht brauche ich auch einen Gebetspartner. Jemand wie der Eli, der gut eng genommen sie da an der Seite angemacht hat, aber trotzdem mit dem, der ihr zugesprochen hat. Der Herr wird deine Bitte erhören. Geh in Frieden. Ich möchte euch neu mitgeben und auch mir neu mitnehmen, dass uns der Lobpreis der Hannah hilft, aus dem, wo wir momentan drinstecken, hineinzukommen, dass wir aus der Krise zum Wegbereiter für den Messias werden. Darf ich noch mit uns beten? Wer möchte, darf gerne dazu aufstehen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns durch dein Wort immer wieder neu Anstöße gibst für unsere Zeit, in der wir stecken. Und Herr, du weißt allein, wo jeder von uns steht und was er mitgebracht hat, auch heute Morgen. Sorgen, ob es Krise, ob es Ängste, ob es Nöte sind, was uns bewegen oder vielleicht sogar Leid. Was uns gefangen nehmen möchte und den Blick auf dich verschließen möchte. Ich danke dir für die Hannah, von der wir so viel lernen können. Und Herr, du allein bist es, der das auch in unserem Leben wahrmachen kann, dass wir aus der Krise heraus Wegbereiter, Werkzeuge für deinen Messias, für dich, Herr Jesus Christus, selber werden können in dieser Adventszeit. Nimm du uns mit hinein, öffne du uns Zeit und Räume, wo wir alles wieder bei dir abladen können, weil du der Gott bist, der alles weiß. Wo wir frei werden, dich zu anbeten für den, der du bist. Du allein kannst uns schenken und da bitte ich dich für mich und für uns, dass du uns brauchbar machst und uns segnest, dass wir nach dir fragen, nach dir suchen, erleben dürfen, wie du auch in unserem Leben das Unmögliche möglich machen möchtest. Wenn wir dich ehren mit Glauben. Vielen Dank dafür, Herr. Amen.